sind, weil Menschen mit Depressionen sich von außen nur eines wünschen: Verständnis. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nikolas Doster und heute sprechen wir über Verwechslungen, körperliche Auslöser, körperliche Erkrankungen, die man mit Depressionen, Depressionssymptomen tatsächlich verwechseln kann und die immer wieder auch verwechselt werden. Zuerst aber noch meine Bitte, wenn dir der Podcast gefällt oder weitergeholfen hat, dann schau doch jetzt vielleicht mal bei deinem Podcast-Hoster, ob du eine kleine Bewertung da lassen kannst. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, noch zu meinem Absetzplan. Ich bin aktuell auf 75 Milligramm Venlafaxin und ich habe neulich auch eine E-Mail bekommen. Ich habe sie leider jetzt nicht mehr gefunden, sonst hätte ich noch einen persönlichen Gruß an dich gerichtet. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Mich hat jemand gefragt, ob ich denn von diesen 75 Milligramm jetzt direkt rüber auf Fluoxetin wechsle oder ob ich erst einmal Fluoxetin und Venlafaxin gemeinsam nehme. Und die Frage ist ja erstmal total berechtigt, weil zwei Medikamente, zwei Antidepressiva können ja auch nochmal andere Wirkmechanismen haben, wenn sie denn gemeinsam wirken. Und mein Plan war ja eigentlich, jetzt auf 37,5 Milligramm Venlafaxin runterzugehen und gleichzeitig 10 Milligramm Fluoxetin zu nehmen, um mich sozusagen dran zu gewöhnen. Das ist jetzt so mein nichtärztliches Vorhaben bisher gewesen. Ich überdenke das gerade oder beziehungsweise ich werde mich nochmal an einen Experten richten, ob und wie das vielleicht sinnvoller ist. Wahrscheinlich werde ich es aber trotzdem so machen. 10 Milligramm Fluoxetin entsprechen übrigens ungefähr der gleichen Menge Venlafaxin von 37,5 Milligramm. Also, ich habe dann mal recherchiert, was kann es denn für einen Einfluss haben, wenn man zwei Antidepressiva nimmt und was kann denn vielleicht so als negative Auswirkung noch passieren, außer dass man vielleicht noch eine weitere Nebenwirkung, also eine negative Nebenwirkung noch haben könnte, die es bei Venlafaxin jetzt vielleicht noch nicht gibt. Ich weiß jetzt nicht, was das noch sein kann, weil ich habe eigentlich super viele Nebenwirkungen mit Venlafaxin. Aber ich habe gefunden, dass es gibt ja dieses Serotonin-Syndrom. Und dabei ist ganz einfach die Menge an Serotonin zu hoch im Gehirn und das kann dann Dinge verursachen wie Unruhe, Angst, Verwirrtheit, Gereiztheit, Agitiertheit, vermehrtes Schwitzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Blutdruck, Zittern, Muskelzuckungen, gesteigerte Reflexe. Also es ist eine Vielzahl an Symptomen, die da ausgelöst werden können. Und je nachdem, welcher Organismus jetzt dahinter steckt, also welcher Mensch das eben hat, kann das natürlich auch lebensbedrohlich werden. Also sollte man das vermeiden. Und ich habe das Ganze jetzt mal mit so einer KI diskutiert, also mit zwei sogar, um mich da ein bisschen abzusichern, dass die Informationen auch wirklich gut sind, die ich da bekomme. Und die waren sich dann beide einig, dieses Serotonin-Syndrom kann gerade bei der Mischung von Venlafaxin und Fluoxetin etwas, oder die Chance, dass es auftritt, kann etwas höher sein, auch wenn sie weiter gering ist, weil die beiden eben Mechanismen haben, die dazu führen. Ich will gar nicht sehr viel tiefer darauf eingehen. Dadurch, dass ich jetzt allerdings eine super geringe Menge dafür eigentlich nehme, müsste man ja eigentlich meinen, ist das Risiko dadurch schon total gemindert. Allerdings wissen wir ja jetzt auch schon, gerade durch das Interview mit dem Professor Pschorr, dass es eine hyperbolische Kurve gibt bei Antidepressiva an sich. Und gerade beim Venlafaxin ist ja bekannt, dass schon durch die ersten Dosen da relativ viel an Wirkung erzielt wird. Das heißt, bei 37,5 Milligramm ist gar nicht sehr, sehr wenig los, sondern da ist schon noch einiges an Wirkung zu erwarten. Also ich werde das Ganze jetzt nochmal an einen Experten schreiben und auf eine Antwort hoffen. Entweder werde ich jetzt auf 37,5 Milligramm Venlafaxin runtergehen und eben die 10 Milligramm Fluoxetin einnehmen, um mich daran zu gewöhnen und dann erhöhen auf 20 Milligramm Fluoxetin, was dann wieder so ungefähr die Menge von 75 Milligramm Venlafaxin bedeuten würde. Also ich bin dann quasi eine ganze Dauer oder eine ganze Zeit auf 75 Milligramm Venlafaxin, allerdings mit dem Äquivalent von 20 Milligramm Fluoxetin. Und oder falls das nicht so gut ist, dann werde ich von 75 Milligramm Venlafaxin direkt auf 20 Milligramm Fluoxetin umsteigen. Falls irgendjemand da draußen von euch Erfahrungen damit hat, auch ähnliche, dann schreibt mir doch gerne, dann können wir das auch beim nächsten Mal mit einfügen als Informationsquelle für andere, die jetzt vielleicht diesen Absetzplan verfolgen oder sich abspeichern möchten, wenn es dann soweit ist. Was mich betrifft, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, und dann lasst uns schon mal zum Hauptthema kommen. Und zwar, es geht eben um die Verwechslungen von körperlichen Auslösern, von körperlichen Erkrankungen, die eben mit Depressionen, Depressionssymptomen oder ähnlichen Krisensymptomen verwechselt werden können. Das Thema ist jetzt ganz aktuell bei mir selber sogar aufgekommen. Wer die letzten Wochen dabei war, der weiß es wahrscheinlich schon. Es ging bei mir nämlich darum, ob ich eine Schlafapnoe habe. Und also ich glaube, draufgebracht hat mich meine Partnerin vor einem halben, dreiviertel Jahr, weil sie eben gesagt hat, mittlerweile schnarche ich sehr intensiv. Und das habe ich früher nicht. Zumindest, wenn ich meine Ex-Frau frage, die hat mir auch das nochmal bestätigt, dass sie mich nie auch nur einmal schnarchen hat hören, also zumindest nicht länger als 2 Sekunden in der Nacht oder so. Natürlich hat jeder mal so ein Stocken vielleicht, aber ein echtes Schnarchen hat sie nicht bei mir bemerkt. Das heißt, das gab es bei mir nicht. Das ist erst in den letzten 2, 3 Jahren so entstanden. Und meine Partnerin hat dann irgendwann mal gelesen, ja, also ich könnte mich daraufhin ja mal untersuchen lassen, weil erstmal ging es auch gar nicht um eine Schlafapnoe, es ging darum, weil sie das natürlich gestört hat. Sie hat gesagt, nachts kann sie nicht immer gut schlafen, vor allem dann, wenn ich schnarche und sie nicht vor mir einschläft, dann ist das für sie ein Problem. Dann hat man auch getrennt geschlafen und so, das mag ich immer nicht so gern. Ja, und deswegen haben wir uns da auf die Suche gemacht. Und dann kam irgendwann das Thema auf, dass es auch eine Schlafapnoe sein kann, gerade bei so starkem Schnarchen, was es bei mir dann irgendwann auch tatsächlich war oder immer noch ist leider. Und eine Schlafapnoe, für alle, die jetzt gar nicht wissen, was das ist oder mit dem Begriff gar nichts anfangen können, das sind Atemaussetzer in der Nacht. Das heißt, man schläft, aber der Atem ist nicht regelmäßig, sondern setzt immer wieder mal aus. Also das geht teilweise bis zu Minuten im schlimmsten Fall. Und dann atmet man eben immer wieder so heftig ein und oder dreht sich. Also man ist dann auch wach. Man kommt nicht in die Tiefschlafphase, man kommt auch nicht in diese wichtige REM-Phase beim Schlaf. Und ja, insgesamt schläft man einfach viel, viel weniger, als man vielleicht denkt. Und wenn das ein paar Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre geht, dann fühlt man sich nach dem Schlafen natürlich nicht ausgeschlafen oder erholt. Also habe ich mir einen Termin erstmal beim Hausarzt geben lassen, habe das angesprochen und dort habe ich so ein kleines Gerätchen mit nach Hause bekommen zum Verkabeln, habe dann eine Nacht damit verbracht, dann haben die das ausgelesen, dann habe ich noch eine Nacht damit verbracht. Also ich habe nicht so gut geschlafen, weil dieses Verkabeln ist immer lästig, finde ich, aber es geht dann schon irgendwie. Und schon in dieser Auswertung war klar, also da könnte eine Schlafapnoe vorliegen oder es deuten die Zeichen darauf hin. Dann hat sie gesagt, dann soll ich mal ins Schlaflabor eben, bin ich hier in Würzburg zum Schlafmediziner gegangen und der hat mich untersucht körperlich, also der hat mir in die Nase geguckt, hat das Zäpfchen hinten in meinem Mund angeguckt, Kieferstellung und so weiter. Und der hat gesagt, allein schon von diesem Körperlichen, der hat noch nicht mal sich den Zettel angeguckt mit den Vorergebnissen vom Hausarzt, der hat schon bei dieser körperlichen Untersuchung gesagt, also er ist sich fast sicher, dass ich eine Schlafapnoe habe, weil alles, was an körperlichen Voraussetzungen da ist, einfach nicht so optimal ist, eben um keine Schlafapnoe zu haben. Das Einzige, was ich nicht hätte, wäre eben Übergewicht. Normalerweise ist das noch so ein Faktor, aber der wäre bei mir eben nicht so oder nicht gegeben. Wirklich ausschließen oder testen kann man das Ganze dann eben in einem Schlaflabor. Davon gibt es dann 2, allein bei diesem Arzt in Würzburg. Also habe ich mir da einen Termin geben lassen und war dann eine Nacht in diesem Schlaflabor. Habe dort super schlecht geschlafen. Und 1,5, 2 Wochen später hatte ich jetzt den Abklärungstermin, also die Ergebnisse. Und das hat mir der Arzt auch bestätigt, dass ich nur die Hälfte der Zeit geschlafen habe. Und das, obwohl ich wirklich so um 9, 9:30 im Bett lag. Und dort ist es so, da gibt es auch eine Kamera, die dann beobachtet, wie man sich bewegt und so weiter. Und die, glaube ich, schaltet sich so um 9 ein und schaltet sich um 5 Uhr wieder aus. Also ich hatte dann ungefähr 8 Stunden Potenzial zu schlafen und er hat gemeint, also ungefähr die Hälfte hätte ich überhaupt nur geschlafen. So habe ich mich dann auch gefühlt. Und dann war seine Aussage, und jetzt wird es wirklich kurios, dass also nächtliche Atemaussetzer sind jetzt nicht ganz abnormal. Gibt es viele Menschen, die das haben, aber wenn man da ein, zwei pro Stunde hat, dann ist das wohl nicht schlimm. Dann wirkt sich das auch nicht dramatisch aus, weil man dann immer noch genug Potenzial hat, eben in die Tiefschlaf- oder REM-Phasen zu kommen. Bis zu 5 Atemaussetzer pro Stunde ist auch etwas, wo man keine Behandlung macht oder in der Regel eher keine Behandlung vorschlägt, hat er gesagt. Bei circa 30 oder bei 30 Schlafaussetzern pro Stunde, müsst ihr euch überlegen, 30 Schlafaussetzer pro Stunde würde ja schon also fast die Hälfte der Zeit bedeuten, weil so ein Atemaussetzer dauert ja auch immer ein paar Sekunden. Also ist man fast 30 Minuten schon damit beschäftigt, irgendwie aufzuwachen und den Atem wieder einzuregulieren. Also bei 30 Aussetzern pro Stunde gilt eine Schlafapnoe schon als schwerwiegend oder schwergradig. Und dann hat er meine Ergebnisse angeguckt und hat gesagt, bei mir waren in dieser Nacht durchschnittlich eben in diesen 4 Stunden, in denen ich überhaupt geschlafen habe, die haben sie nur geprüft, da lagen meine Atemaussetzer pro Stunde bei 47. Und das schockiert mich natürlich nicht, weil ich mir sowieso sicher war, dass es so ist. Ich spüre das mittlerweile sogar schon selbst, so schwer ist es. Manchmal, wenn ich sage jetzt einfach schlechte Nächte hinter mir habe deswegen und super müde bin, dann lege ich mich tagsüber natürlich nochmal hin. So, und jetzt lege ich mich ins Bett, wo ich früher vielleicht dann einfach nochmal ein paar Stunden geschlafen habe, kann ich das mittlerweile gar nicht, weil ich wieder aufwache. Also ich merke, wie ich nicht atme. Beim Aufwachen merke ich, dass ich nicht geatmet habe und atme dann ein wie so jemand, der eine Minute unter Wasser war und keine Luft mehr hat und dann auftaucht. So kommt mir das zumindest vor und das ist schon echt ekelhaft. Also manchmal fühle ich mich so müde und will so gerne schlafen und dann kann ich das nicht. Es ist eine absolute Katastrophe und dementsprechend gelaunt bin ich danach natürlich auch. Und jetzt muss man vielleicht noch eine zweite Sache wissen, aber ich fange mal so an. Also jetzt habe ich mich natürlich danach gefragt, wie lange ist es denn schon so? Also wie lange habe ich denn schon vielleicht Aussetzer, die vielleicht auch nicht 47 die Stunde waren, meinetwegen 25 oder so, aber wie lange habe ich denn diese körperlichen Symptome, die ich ja schon so lange in meinem Leben habe und immer wieder aufgetaucht sind, die unentdeckt einfach eine Schlafapnoe vielleicht waren? Und dann habe ich mich gefragt, wie zur Hölle, ich muss es echt so ausdrücken, kann es denn sein, dass bei jemandem, der solche Symptome schildert, wie starke Tagesmüdigkeit, Konzentrationsprobleme, Gedächtnisprobleme, Reizbarkeit, innere Unruhe, Leistungsabfall, Motivationsverlust, Erschöpfung, trotz ausreichend Schlaf, wie kann es denn sein, dass der nur, also neben anderen Dingen, die abgeklärt wurden, aber nur auf eine Depression diagnostiziert wird und nicht es irgendwie eine Liste gibt, auf der auch draufsteht, naja, vielleicht gibt es da ja eine Schlafapnoe. Ich fall da vom Stuhl, das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht, ich werde es vielleicht auch nie rausfinden, aber vielleicht leide ich ja seit 30 Jahren an einer Schlafapnoe und nicht an einer wiederkehrenden Depression, weil, ich habe euch die Symptome ja gerade vorgelesen, das sind exakt die Symptome, die bei einer Schlafapnoe vorliegen. Und das ist doch völlig logisch, dass wenn ich mich müde und kaputt fühle, weil ich nicht schlafe, weil ich nicht regenerieren kann, dass ich mich dann so fühle. Natürlich habe ich dann Konzentrationsprobleme. Das kennt jeder, der mal in seiner Jugend eine Nacht durchgemacht hat oder so, dass man irgendwann gar nicht mehr denken kann und nur noch über alles das Lachen anfängt. Jemand, der nicht schläft, natürlich kann der weniger Leistung auf der Arbeit oder beim Sport bringen. Natürlich hat der weniger Motivation, weil ich bin ja müde. Und noch dazu muss ich sagen, gab es eine Phase, bevor ich mit einer Depression diagnostiziert wurde, das ist ja auch erst 6, 7 Jahre her, in der ich immer gesagt habe, irgendwas muss doch hier körperlich vorliegen, das gibt's doch nicht. Und dann wurde immer gesagt, nee, es ist Stress, es ist Depression und so weiter. Und später, als ich bei meiner Therapeutin war und auch beim Psychiater immer wieder aufgeschlagen bin oder bei anderen Fachärzten, Nephrologen, Urologen oder so, und das so, auch beim Kardiologen habe ich das immer wieder gesagt, weil das so der naheliegendste Facharzt war, der vielleicht meine Symptome erklären kann, gerade diese Müdigkeit und dieses, dass ich kaum noch Treppen hochgekommen bin. Ich habe immer wieder auch zu meiner Therapeutin, Psychiater gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich so schrecklich fühle, selbst wenn es eine Depression ist. Eine Depression führt ja nicht automatisch zu diesen körperlichen Problemen, sondern da steckt ja dann körperlich oft auch etwas dahinter. Und Tatsächlich haben mehrere Therapeuten, mehrere Psychiater, mehrere Ärzte bestätigt, ja, also eine Depression macht bei ihnen schon Sinn, aber diese super ausgeprägten Symptome auf längere Zeit gesehen, das waren ja Jahre, das macht keinen Sinn und da würde ich körperlich etwas vermuten, auch wenn jeder bei sich oder in seinem Fachgebiet alles ausgeschlossen hat. Und trotzdem, gerade dann finde ich es wahnsinnig kurios, dass ich bin nie auf diesen Gedanken gekommen selbst. Ich habe davon nie gehört, Schlafapnoe. Beziehungsweise wenn, dann war das immer, wenn ich so einen Fernsehbericht oder sowas gesehen habe, dann war das immer so genannt, dass es eben bei Übergewichtigkeit oder sowas vielleicht vorkommen kann. Und ich habe auch nie die Symptome geprüft. Und also weder eine KI noch ein Arzt, niemand hat irgendwann mal dieses Thema Schlafapnoe aufgebracht. Und das ist einfach, ich nenne es nochmal kurios. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, also jetzt erstmal natürlich eine Podcast-Folge mit meinen Erfahrungen aufzunehmen und natürlich euch darüber aufzuklären, dass es natürlich auch ganz viele Verwechslungsgefahren gibt, Achtung, die natürlich nicht immer bedeuten müssen, jetzt, dass jetzt gar keine Depression vorliegt. Aber es kann ja eine körperliche Ursache geben dafür, es kann aber auch eine körperliche Ursache dafür geben, dass die Depression verstärkt wird oder dass eben gewisse Symptome nicht durch die Depression ausgelöst, sondern von der körperlichen Erkrankung oder der vorübergehenden Einschränkung verursacht ist. Mir ist einfach wichtig, dass gerade diejenigen, die sagen, ich fühle mich auch körperlich so wahnsinnig kaputt, müde und es geht irgendwie gar nichts mehr, dass man da diese ganze Liste dieser, ich sag mal, sehr häufigen Verwechslungen vielleicht mal für sich durchgeht und einfach drüber nachdenkt, kann das bei mir Sinn machen? Vielleicht auch den Arzt oder den Hausarzt mal fragt, was würde denn bei mir vielleicht in Frage kommen? Denn diese Verwechslungsgefahren bei diesen körperlichen Auslösern, es ist so, dass die allesamt eben nicht mit dem kleinen Blutbild erledigt sind. Also man kann das im kleinen Blutbild einfach auch nicht sehen. Ich habe für euch sofort, als gestern oder vorgestern war es, mein Ergebnis im Schlaflabor feststand, ein PDF erstellt mit den häufigsten und noch ein paar mehr körperlichen Erkrankungen oder Auslösern, die eben mit Depressionen verwechselt werden können oder diese Symptome simulieren oder verstärken können, sodass ihr da vielleicht mal durchgehen könnt und mal schauen könnt, möchte ich darüber mal reden? Habe ich darüber schon geredet? Ist es vielleicht wirklich schon ausgeschlossen bei mir? Und wie gesagt, es muss wirklich nicht heißen, bei jedem, der sich müde fühlt, dass er jetzt irgendwas Körperliches dahinter stecken muss, also etwas, das schon länger da ist oder dass jetzt irgendwie die Schilddrüse oder der Schlaf irgendwie komplett gestört sind. Es kann aber so sein. Und meine Erfahrung bzw. mein Beispiel zeigt ja, dass es jetzt viele, viele Jahre wahrscheinlich unentdeckt war, dass ich nachts ganz viele Atemaussetzer habe und dadurch immer mehr Energie verloren habe, bis zu dem Punkt, wo einfach gar nichts mehr ging. Hatte ich dann vielleicht gar keine Depression? Naja, die hatte ich schon. Auf jeden Fall. Ich hatte auch eine echte Lebenskrise eine Zeit lang. Jetzt weiß man aber natürlich nicht, und das werden wir auch nicht erfahren, wie wäre es denn gewesen, wenn damals eine Schlafapnoe festgestellt worden wäre. Ich hätte vielleicht eine Behandlung bekommen und ich hätte dann wieder gut geschlafen und hätte diese körperlichen Symptome zumindest schon mal wegstecken können. Wie wäre es dann gelaufen? Was wäre dann passiert? Ich habe tatsächlich darüber schon ein bisschen nachgedacht und ich glaube, viele Dinge, die ich jetzt geändert habe, die ich herausgefunden habe, alles, was ich über Depressionen recherchiert habe, war trotzdem sehr, sehr gut für mich, trotzdem notwendig. Wahrscheinlich wäre mein Leiden aber um ein Vielfaches reduziert gewesen und ich hätte vor allem die Veränderungen, die wirklich notwendig waren, viel leichter, vor allem körperlich, bewältigen können. Dieses PDF bekommt ihr von mir kostenfrei, könnt ihr euch auf meiner Website herunterladen, habe ich jetzt schon fertig, steht da jetzt auch schon zur Verfügung. Wie gesagt, tragt einfach eure E-Mail ein und dann kriegt ihr das von mir direkt zugeschickt und geht da mal so die Liste durch. Schreibt mir bitte gerne auch eure Erfahrungen. Und also ich habe da drin jetzt die 7 häufigsten mal wirklich erklärt und was man auch beim Arzt für Werte vielleicht prüfen lassen sollte, im Blut oder andernfalls. Dazu habe ich nochmal ein paar andere Auslöser eben dazu geschrieben. Insgesamt sind es dann 15, aber es sind nicht alle, die wirklich Verwechslungen gerade mit Depressionssymptomen hervorrufen können. Also da könnte ich auch ein PDF schreiben mit 300 Seiten. Ja. Zum Beispiel hat mich vor ein paar Wochen, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, eine Frau angeschrieben, die gesagt hat, ob ich schon mal eine Borreliose abklären habe lassen, weil sie hatte lang eben mit Depressionen zu tun und dann ist bei ihr festgestellt worden, dass es eben Borreliose-Abwehrkörper gibt und dann hat sie eine Behandlung daraufhin begonnen und dann ging es ihr viel besser. Ja, und da war auch so die Verbindung von, naja, also vielleicht hatte ich die Depression wegen der Borreliose, weil wenn ich eben, sind auch wieder die gleichen Symptome, die ausgelöst werden, wenn ich eben nicht mehr die Leistung bringen kann und krankgeschrieben bin auf lange Zeit und gar nicht weiß, was los ist, ja, dann geht es mir natürlich auch schlecht und ich werde depressiv. Also, wie gesagt, Vollständigkeit kann ich da keine garantieren, aber es ist eine Liste, die auf jeden Fall jeder schon mal durchgehen kann und der ein oder andere von euch vielleicht was Verstecktes findet und das würde mich natürlich sehr freuen. Also nicht freuen, das, was da ist, sondern dass ihr was findet, was ihr vorher vielleicht nicht wusstet und das euch auch ein paar Schritte weiterbringt. Ich verrate euch natürlich aber auch ein paar jetzt, also gerade die häufigsten Verwechslungsgefahren körperlicher Ursachen bei Depressionen, die ich da so herausgefunden habe. Also ich habe jetzt das so gemacht, dass ich habe drei verschiedene KIs genommen, habe gesagt, such mir mal bitte die häufigsten Verwechslungserkrankungen, die sich gerade auch mit den Depressionssymptomen decken, die oft aber unerkannt bleiben und erstelle mir daraus mal eine Rangliste. Und da mit ein paar Rückfragen war das tatsächlich so, dass dann alle sich ziemlich einig waren. Dann habe ich gesagt, ich möchte aber, dass alle Erkrankungen gelöscht werden, die jetzt nicht evidenzbasiert, also nicht durch Studien basiert oder so, in diese Kategorie gefallen sind. Und suche mir bitte alle Studien raus, die ich frei zugänglich lesen kann und prüfen kann, ob das und wie das ist. Also habe ich mir das mal raussuchen lassen. Bin dann die Studien, die er mir so gezeigt hat, mal durchgegangen und habe das eben in Reihenfolge gebracht oder gelassen, was dann übrig geblieben ist. Und es macht für mich auch total Sinn. Vieles davon habe ich auch schon gehört, manches auch noch nicht. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass euch diese Liste dann erstmal weiterhilft. Auf Platz 1, da waren sich alle KIs einig und das ist wahrscheinlich für keinen von euch eine Überraschung, ist die Schilddrüse. Und das habe ich auch schon so oft gehört, schilddrüsentechnisch. Also ich habe dahingehend noch nie ein Problem gehabt, es ist noch nie was aufgetaucht. Aber die Schilddrüse, habe ich mal gehört, kann ganz viele Erkrankungen simulieren, wenn man damit Probleme hat. Und die sollte natürlich immer abgeklärt werden und beim kleinsten Verdacht auch tiefergehend, weil das ist, glaube ich, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber ich glaube dann oft behandlungswürdig, wenn man da Probleme hat. Und gerade mit der Schilddrüse kann es sein, dass man gerade diese Erschöpfungssymptome bekommt, wenn man da Probleme hat. Auf Platz 2 war ein Eisenmangel. Also mich hat überrascht, dass das schon so weit oben ist. Aber das habe ich, glaube ich, mit der Ellie Kolb dann auch schon mal im Podcast geklärt. Die hat ja auch gesagt, die hat immer wieder, wenn sie so ganz schwere Symptome hat, was Erschöpfung und Müdigkeit angeht, sich so eine Infusion mit Eisen geben lassen. Aber Achtung, ärztlich abgeklärt und auch erstmal den Mangel festgestellt. Ich glaube, Eisen soll man nicht einfach mal so ungeklärt einwerfen. Das kann auch sehr, sehr schädlich sein für den Körper. Beim Eisen ist aber ganz wichtig, dass es eben nicht im Blutbild, in dem Standardblutbild, was die Krankenkasse bezahlt, oft auftaucht, dass man einen Eisenmangel hat. Da habe ich euch wirklich eine ausführliche Seite drüber geschrieben, was man da testen soll und warum. Und das ist bei so, das nennt man dann, glaube ich, Anämien, eben manchmal so ist, dass es gar nicht auffällt im Blut oder in den Blutbildern, die eben genommen werden, aber tatsächlich schon ein Eisenmangel vorliegt, der zumindest zu beobachten wäre. Auf Platz 3 ist Vitamin D, für mich auch keine große Überraschung. Überraschend war für mich trotzdem, dass es sich so auswirkt und dass es sogar schon auf Platz 3 ist. Und bitte auch beim Vitamin D, falls ihr das vorhabt, nicht einfach supplementieren. Der Andy Feind, den ihr aus meinem Podcast wahrscheinlich kennt, hat mir erzählt, dass er das mal ohne ärztlichen Rat gemacht hat, also relativ viel Vitamin D supplementiert hat, weil er eben viel drin war und dadurch dann, glaube ich, Gallensteine bekommen hat. Also das kann dann zu so weiteren Folgen führen. Das passiert aber nicht, wenn man es ärztlich abklären lässt und dann wirklich ein Mangel vorliegt. Platz 4 ist Vitamin B12, ist natürlich auch etwas. Vitamin B12 ist zum Beispiel etwas, das kann man jetzt, glaube ich, nicht dramatisch überdosieren, beziehungsweise also nicht ohne heftigere Folgen, also soweit ich jetzt informiert bin. Und dadurch, dass ich mich vegan ernähre, brauche ich Vitamin B12 auch als Supplement. Also ich muss das zufügen bei mir, auf jeden Fall. Und das habe ich mal mit meiner Ärztin abgeklärt und die hat gesagt, das liegt, mein Wert bei Vitamin B12 liegt um ein Vielfaches höher, als es sein müsste, wenn ich meine Symptome damit erklären wollte. Also das lag also weit über dem, was ich benötige. Und das hat mir dann zumindest gezeigt, dass mein Supplement funktioniert. Auf Platz 5 ist dann schon die Schlafapnoe, von der ich euch gerade erzählt habe. Und das Tückische an der Schlafapnoe ist eben, dass man das nicht selbst merkt. Also man würde ja denken, ach, dann wache ich ja oft auf und dann würde ich ja merken, dass ich irgendwie so Schnappatmung oder so habe. Nein, das merkt man tatsächlich nicht. Der Partner oder die Partnerin merken das auch nicht, weil das muss nicht mit Schnarchen verbunden sein. Also das kann ganz, ganz lange unerkannt bleiben. Und was ich noch super interessant fand, war, dass mein behandelnder Arzt gesagt hat, diese Vortests, die man beim Hausarzt machen kann, also dieses kleinere Messgerät, zeigt tatsächlich immer wieder mal gar keine Auffälligkeiten an, was aber dadurch oder dem geschuldet ist, dass dieses Gerät nicht gut genug ist. Wenn dann diese Menschen später trotzdem ins Schlaflabor gehen, dann findet man doch Auffälligkeiten, weil die Messgeräte hier natürlich viel feiner und genauer sind. Auf Platz 6 haben wir dann schon die Diabetes. Das ist wahrscheinlich etwas, was jetzt niemanden überrascht und da muss ich wahrscheinlich auch nicht viel drüber sagen. Ich habe euch trotzdem eine Seite gewidmet und mal so reingeschrieben, wie man das testet und wie man da weiter Schritt für Schritt vorgehen kann. Und auf Platz 7 waren dann schon medikamentös ausgelöste Probleme, die eben dann mit Depressionssymptomen verwechselt werden können. Ja, also Medikamente können ja echt alles auslösen und ich glaube, das sollte natürlich immer auf dem Schirm sein. Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass wenn man sich jetzt beim Hausarzt oder bei einem anderen Facharzt vorstellt und sagt, ich habe die und die Probleme, dass der schon immer auch abfragt, nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Ich fand es deswegen in dieser Auflistung irgendwie so überflüssig, also nicht überflüssig vielleicht, aber irgendwie so ja auf Platz 7 dann zu weit vorne. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja jetzt erlebt mit der Schlafapnoe, da ist kein Mensch drauf gekommen bei mir und wahrscheinlich habe ich schon ganz, ganz viele Jahre. Deswegen lasse ich es einfach mal drin und habe dem auch eine Seite gewidmet. Und es gibt dann noch echt einiges mehr, also Alkohol, Parkinsoner Erkrankung habe ich hier noch auf Platz 9. Dann habe ich etwas, eine Calcium-Stoffwechselstörung, die ich noch nie gehört habe zum Beispiel. Multiple Sklerose, gut, das ist natürlich ganz klar, dass das mit Depressionssymptomen übereinstimmt und vielleicht sich beides dann auch total bedingen kann. Also beziehungsweise eine Depression löst natürlich keine Multiple Sklerose aus, aber wenn ich eine habe, dann ist es natürlich auch mental zu verarbeiten und die Symptome, die dadurch aufkommen bei Multiple Sklerose, ja klar, kann das auch zu depressiven Symptomen führen, also gerade mental depressive Symptome. Dann gibt es noch diese Nebennierenerkrankungen. Es gibt chronische Entzündungen, Infektionen, postinfektiöse Zustände, hormonelle Veränderungen. Also ihr merkt schon, da gibt es einiges. Lest euch das gerne alles mal durch. Und nochmal der Aufruf, bitte schickt mir all eure Erfahrungen. Mich würde interessieren, wer von euch hat denn schon Erfahrungen damit gemacht? Vielleicht Erkrankungen oder Symptome gehabt, die durch einen körperlichen Auslöser hervorgerufen waren und aber vielleicht gar nicht erkannt wurden oder sie sind doch erkannt worden. Schreibt mir auch, wie sie erkannt worden sind. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Vielleicht kann ich da ja in die nächsten ein, zwei Wochen oder die nächsten ein, zwei Termine da noch ein bisschen mehr drüber erzählen, weil tatsächlich, ich persönlich glaube, dass bei Depressionen ganz viel auch unentdeckt ist, weil ganz viel auch nicht getestet wird. Also es wird auch sehr schnell, glaube ich, auf die psychosomatische, mentale Problematik sich dann festgelegt. Also nochmal, holt euch das PDF, könnt ihr jetzt hier in den Shownotes dann draufklicken, dann kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr euch das runterladen könnt. Oder ihr geht auf meine Website, die habe ich auch ein bisschen umgestaltet, und auch das Menü habe ich umgestaltet. Da gibt es jetzt einen Punkt, der nennt sich Angebote. Und da ist dieses kostenfreie PDF eben auch mit drin. Also, holt euch das und lasst mich gerne wissen, einerseits, was hattet ihr, so wie ich es gerade gesagt habe, und aber auch andererseits, was in der Liste überrascht euch vielleicht und was in der Liste habt ihr jetzt vielleicht bei euch so als Verdacht festgestellt und könnt es jetzt ärztlich weiter verfolgen. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war Lasst uns über Depressionen sprechen. Wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über dein Feedback und eine Bewertung. Bitte bedenke, dass alles, was hier besprochen wurde, auf meiner eigenen Meinung oder der Meinung meiner Gäste basiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.